Ja. Darf ich das hier irgendwie leer räumen oder ich schmeiße einfach mein Dings hier rauf, dann geht's auch.
Ja, sonst.
Nee, das ist gut.
Das klappt schon,
ja? Ja, natürlich, klar. Seid flexibel, sagt die Bibel. Ich freue mich, bei euch sein zu können. Das ist eine besondere Gnade. Ohne dass ich aus Amerika komme, sage ich das, weil ich weiß, das ist wirklich so. Es ist einfach schön, unter frommen Leuten zu sein, die Jesus lieb haben. Den Lobpreis habe ich genossen und ich finde es so cool, wenn eine Mama mit ihren Töchtern hier vorne steht. Das ist also was Besonderes für mich zu sehen, wenn also Familien gesegnet sind. Und das geht ja nicht automatisch, da gehört Erziehung mit dazu. Und deswegen ist es gut, dass wir als Kinder Gottes uns auch darunter stellen, dass Gott uns erzieht und hilft. Vor einigen Wochen stand ich in Berlin-Tegel mit meiner Frau und wollte verreisen und habe mich irgendwie mit einer Dame gerempelt. Ich habe das gar nicht gemerkt, aber sie hat sich umgedreht, mit feurigen Blicken mir in die Augen geguckt und hat gesagt, typisch Ossi. 25 Jahre und nichts gelernt. Wow, habe ich gedacht. Interessant, woran sieht man das? Sind wir die, die immer nach vorne drängen? Oder was ist das? Aber als ich heute hierher fuhr, ist mir das an der Grenze wieder so deutlich geworden. Was das für eine Gnade ist, dass wir aus Ost und West und Süd und Nord zusammenkommen können, um Gott zu loben und uns nicht anzuschnurren, sondern Gott zu loben. Der Herr segne die alte Dame, falls sie hier ist, wir treffen uns da hinten am Büchertisch nachher. Aber ansonsten freue ich mich, unter euch sein zu dürfen. Der Titel dieser Predigt hat schon einen leichten Lacher hinten hervorgerufen. Wenn du dir den merken willst, der heißt, bau die Mauer wieder auf. Das passt irgendwie auch zu mir. Und von daher setze ich den Satz hinterher, niemand hat vor, eine Mauer in Berlin zu errichten. Grundlage meiner Predigt ist eine sehr, sehr alte Geschichte. Und ich liebe diese Geschichten aus dem Alten Testament, weil da manchmal in den historischen Dingen, die da beschrieben werden, so viel geistliche Wahrheiten drin stecken. Denk nur mal an die Geschichte von David und Goliath. Da steckt doch drin, alles ist möglich, dem, der da glaubt. Wie oft hat mich diese Geschichte motiviert, nicht aufzugeben vor den großen Riesen, die vor mir stehen, sondern im Glauben zu stehen und zu erwarten, dass Gott das Unmögliche möglich macht, auch durch mich, Ossi. Was ist es gut, dass wir einen großen Gott haben, dem wir Großes zutrauen dürfen? Das ist doch herrlich, oder nicht? Und in allen Schwierigkeiten unseres Lebens bleibt er doch der große Gott. Und darum finde ich diese Geschichten aus dem Alten Testament so treffend manchmal, auch in meine Situation hineingesprochen. Und ich wünsche mir sehr, dass das heute Morgen auch geschieht. Ich werde eine ganz alte Geschichte nehmen. Ihr seht schon, die Bibelkenner unter euch, die kennen schon jetzt die Geschichte, die ich gleich lesen werde oder die ich erzählen möchte. Es geht um Jerusalem. Und wie sehr wünsche ich mir, dass unser Herz berührt ist, das Wort Gottes lebendig wird, wie die Propheten, wie ein Prophet uns das vorhergesagt wird. Gottes Wort ist lebendig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Paulus sagt seinem Freund Timotheus, Gottes Wort ist uns gegeben zur Erziehung, zur Lehre, zur Besserung, dass wir geistlich wachsen können. Und weil ich gern möchte, dass dieses lebendige Wort dein Herz erreicht, möchte ich nochmal beten. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Gegenwart und für deinen guten Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt. Ich danke dir für deine Nähe, für deine Treue und für dein kostbares, heiliges Wort. Ich will dir danken dafür, dass dein Wort so wahr ist, dass es auch heute noch Leben verändert. Ich will dich loben und preisen und deinen Namen hoch erheben, Herr. Amen. Wenn wir an Jerusalem denken, das ist ja ein Bild aus heutiger Zeit, Kenner unter uns wissen, wo man sich trifft zum Gebet. Links kann man das so entdecken. Aber dieses Bild ist ein Bild, das mit der Geschichte, die ich erzählen möchte, relativ wenig zu tun hat. Vor 2.500 Jahren. Vor 2.500 Jahren gab es an dieser Stelle einen Tempel, ein Altar, auf dem die Juden Gott geopfert haben. Zu dieser Zeit kamen viele, viele Juden, vielleicht 50 Jahre vorher, viele, viele Juden aus der Verbannung zurück aus Babylon. Man sagt etwa 50.000, geführt von Zerubabel, der nach Jerusalem kam und den Tempel wieder aufbaute. Viele, viele Jahre vorher waren die Juden aus dieser Stadt vertrieben worden, wurden weggeführt nach Babylon und mussten in der Verbannung leben, wurden für alle niedrigen Arbeiten eingesetzt. Während dieser Zeit wurde ein Kind geboren und als der Mann, der dieses Kind, dieser Junge, ein junger Mann war, hat er eine steile Karriere gemacht, kam an den Hof eines Königs in eine sehr gute Stellung. Etwa 50 Jahre, nachdem der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut war, mit 50.000 Leuten, die zurückkamen aus der Verbannung, machten sich einige Leute auf nach Babylon, nach Babel, dort an einen Königshof, um ihren Bruder zu besuchen. Einer der Männer hatte einen Verwandten und dieser Verwandte war Nehemia. Er war der, der dort an diesem Königshof lebte und sein Bruder Hanani kam mit einigen Freunden an den Königshof. Das mal so zur Vorgeschichte. Keine Angst, heute gibt es keine Predigt über Nehemia. Obwohl mir das sehr am Herzen liegt, diesen Mann zu beschreiben und seine Leidenschaft für das Werk Gottes. Dass man nicht schlafen kann, weil man weiß, da sind Dinge nicht in Ordnung im Reich Gottes. Jerusalem ist ja für uns Neutestamentler auch ein Bild für Gemeinde. Ist auch ein Bild für Zukunft. Das neue Jerusalem wird uns ja beschrieben im Neuen Testament. Und darum hat die Geschichte um das alte Jerusalem so einen klaren, starken Bezug auch zu unserem Leben. Hanani kommt mit seinen Kumpels zu seinem Bruder an den Königshof in Susa, so heißt die Stadt. Und man kann sich vorstellen, was das für eine Wiedersehensfreude war. Und dann steht geschrieben, als Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda kam und ich sie fragte, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren und wie es Jerusalem geht, sprachen sie zu mir. Die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Land in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Eigentlich müsste man sich denken, Mensch, die sind außer Gefangenschaft zurück, der Tempel ist wieder aufgebaut, der Gottesdienst fand statt, die haben sich sonntags morgens getroffen, haben den Herrn gelobt, eigentlich ist doch alles cool. Und der Bericht hat mich schon ein bisschen nachdenklich gemacht. Was war da los in Jerusalem zu dieser Zeit? Und welchen Bezug hat das zu unserem Leben? Der Bruder von Nehemia berichtet mit seinen Freunden, die Menschen in Jerusalem sind schutzlos. Sie sind irgendwie machtlos gegenüber derer, die als Feinde in die Stadt kommen. Ständig wird ihnen irgendwas geklaut. Wir haben im Moment auch damit zu tun, dass wir also überlegen, was muss man alles zuschließen zu Hause, wenn man geht. Jalousien runter, möglichst gucken, ob auch die die ganzen Fenster mit richtigen Verriegelungen versehen sind. Wir haben irgendwie alle Angst, dass man uns was wegnimmt. Nicht nur aus unseren Häusern, sondern auch geistlich. Weiß nicht, ob dir das auch so geht, dass du sonntags voller Mut hier rausgehst und Montag oder Dienstag merkst, irgendwas von deiner geistlichen Kraft ist dir abhanden gekommen. Jesus sagt mal, dass das so ist, dass der Böse in dieser Welt unterwegs ist, um zu rauben und zu stehlen. Wie gut, dass er hinterher sagt, ich aber bin gekommen, dass sie das Leben haben und volles Genüge. Johannes 10, Vers 10, kannst du dir schon mal merken. Ist ein cooler Vers. Aber dass uns immer wieder Dinge geraubt werden, das ist ja eine Realität auch in unserem Leben, stimmt's? Du nimmst dir gute Dinge vor, nicht nur Silvester. Du sagst, jetzt wird's, jawohl, und ich will also mehr Bibel lesen, mehr beten, und dann merkst du nach ein paar Tagen, wo ist mein Entschluss hin? Und wir Pastoren, wir haben also dann so diese Aufgabe, das sonntags immer wieder vorzuholen und immer wieder aufzurühren, dass also flüssig bleibt unser geistliches Leben. Aber wir merken, auch wir merken es, manchmal sind uns Dinge geraubt worden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn dein Fahrrad verschwunden ist und du kommst runter und siehst gerade, wie jemand mit deinem Fahrrad wegfährt. Das ist anders, als wenn jemand nur einfach ein Fahrrad klaut, stimmt? Stimmt's? Wenn es dein Fahrrad ist, dann ist es eine andere Ebene. Da spielt deine Wut in einer anderen Liga. Dann bist du also motiviert, hinterher zu rennen, dem ein Bein zu stellen, den vom Fahrrad zu ziehen und zu sagen, das ist meins. Ich wünsche mir sehr, dass wir Christen entweder lernen, so motiviert hinter dem hinterher zu jagen, was uns verloren gegangen ist. Ich glaube, das ist eine große Geschichte oder wäre eine große Geschichte für uns als Gemeinden. Und der dritte, die Leute waren irgendwie mutlos. Vielleicht sind sie schon zu oft hinterhergelaufen, hinter den Dieben. Vielleicht haben sie schon zu oft versucht, wieder neu anzufangen. Jerusalem zu der Zeit Nehemias war ein Ort, der bewohnt war. Mit Gottesdienst, ja. Aber es fehlte etwas Wesentliches, nämlich es fehlte der Schutz. Nehemia, der zusammenbricht unter dieser Last, weil er wusste, das sind meine Geschwister, meine Brüder, das sind die mit denen ich zusammen erwählt bin als Gottes Volk. Nehemia macht nichts Besseres, als was man machen kann. Er fängt an zu beten und betet Nehemia 1, Vers 7, Gott, wir haben übel getan an dir, dass wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle und Rechte, die du uns gegeben hast. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Dieses Gebet eines Mannes, der seine Stadt sieht und sieht, dass sie schutzlos den bösen Dingen ausgeliefert ist und der nicht sagt, Gott, du siehst, wer uns alles Böses getan hat, mach die nieder. Die Völker, die um uns herum sind, die zu uns kommen und die uns manche Sachen wegnehmen, sondern er fängt an, auf sich zu sehen und bekennt vor Gott die Schuld, die nicht mal er selbst auf sich geladen hat, sondern seine Vorfahren. Und Nehemia sagt mir drei Dinge, die ich gerne so mit euch ein wenig bedenken und beleuchten will heute Morgen. Das erste, was er feststellt, Gott, wir haben dein Wort vernachlässigt. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir heute mal darüber nachdenken, ein wenig, wie wichtig uns eigentlich Gottes Wort ist. Diese komische Frage immer, wer hat heute schon in der Bibel gelesen, will ich gar nicht stellen, aber die Frage ist, was bedeutet mir das? Das, was die Mauern einreißt, und das war ja der Zustand in Jerusalem, die Mauern waren eingerissen. Der schöne Tempel stand da und jeder konnte in die Stadt rein und raus, Freund und Feind. Gottes Wort und die Vernachlässigung des Wortes Gottes war ein Grund, warum diese Mauer niedergerissen war. Sollte Gott gesagt haben? Das ist die erste Frage, die der Teufel den Menschen stellt, kannst du im ersten Buch Mose auf der ersten Seite der Bibel lesen. Zweifel sind die Sargnägel unseres Glaubens. Wenn wir anfangen, darüber nachzudenken und uns diesen Gedanken hingeben, du findest genug Grund, wir haben in unserem und im letzten Jahrhundert genug Feinde in unserem Lager gehabt, die uns das geraubt haben, dass wir dem Wort Gottes vertrauen. Dass wir dem glauben, was Gott sagt. Wenn da geschrieben steht, dann steht es da geschrieben. Punkt. Und ich glaube, diese ganzen theologischen Gedanken, ob das vielleicht zur damaligen Zeit irgendwie so genannt, so beschrieben worden wäre und, die bringen uns auf eine Schiene, die dem Feind Tür und Tor öffnet. Zweites, Nehemia stellt fest, wir sind von Gottes Regeln abgewichen. Das kann man nur realisieren, wenn man Gottes Wort kennt und wenn Gottes Wort einem wirklich wichtig ist. Wir haben Dinge getan, die sind nicht konform mit dem, was Gott sich für unser Leben ausgedacht hat. Ein Grund, warum wir so schutzlos dem Zeitgeist ausgeliefert sind, ist der, dass wir den Mut verloren haben, zu tun, was Gott uns gesagt hat. Ein Pharisäer fragt mal, na, was ist denn das? Was sollen wir denn nun machen? Und dann sagt Jesus dem, du sollst Gott, den Herrn, lieben. Von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Ein junger Mann kommt zu Jesus und sagt, na ja, aber was soll man denn noch machen? Und dann sagt Jesus ihm, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen und. Ich weiß nicht, welche Bedeutung die Gebote für uns haben, aber ich glaube, dass es gut ist, wenn wir die mal wieder vorkramen und mal überlegen, stimmt das mit dem überein, was wir leben? Du wirst an dieser Stelle schnell merken, warum manches Einfallstor in deinem Leben so offen steht und dein Glaube so schwankend ist, weil du einfach beraubt wirst der Dinge, die Gott in dein Leben hineingeben will. Gott möchte, dass wir eine vollmächtige Truppe sind. Und darum ist der dritte Teil, der ist ganz wichtig. Gemeinde hat bei Gott eine große Bedeutung. Gemeinde hat bei Gott eine große Bedeutung. Es ist Schutzraum. Die erste Gemeinde im Neuen Testament war täglich beieinander, so lesen wir. Sie ermutigten sich, sie ermahnten sich. Wenn man die Gemeinde Israel sieht zur damaligen Zeit, wenn man das Jerusalem zur Zeit Jeremias sieht, dann stellt man fest, Einigkeit war für den Fremdwort. Zwischendurch musste der Bau am Tempel eingestellt werden. Erst nachdem Propheten kamen und Worte vom Herrn gegeben haben, fingen die an, den Tempel zu vollenden. Einer wollte nach links, einer wollte nach rechts, einer wollte dem Pastor folgen, der andere dem Gemeindeleiter. Der hat gesagt, so macht man es nicht. Einer wollte um 7, einer wollte um 8 beten. Und dann haben die sich also ins Kabbeln gekriegt und haben damit das ganze Werk Gottes behindert. Ich weiß, wovon ich rede. Weil das ist eine Situation, die wir auch durchleiden in unserem Land. Was wäre das für ein Potenzial, wenn die Gemeinde aufstehen würde wie ein Mann in unserem Land? Was wäre das für ein Potenzial, wenn wir nicht unsere Kanzlerin kritisieren würden ständig, sondern wenn wir aufstehen würden und gemeinsam für sie beten würden? Also ich bin ja bei Facebook und ich lese so manches, was da so geschrieben wird und da sträubt sich der Nackenhaar bei mir manchmal, weil ich denke, wo sind wir Christen nur gelandet? Wir müssen uns nicht wundern, dass die Vollmacht unsere Schlagkraft gelitten hat und dass wir so viel verwundete Menschen unter uns haben, die beraubt sind der Kraft und der Vollmacht des Glaubens. Ich sagte nicht, um uns irgendwie madig zu machen, sondern ich glaube, hier liegt das Geheimnis eines fruchtbaren Lebens für Jesus, wenn wir unsere Schutzmauer wieder aufrichten können. Wenn wir in der Lage sind, die Lücken zu schließen, die eingerissen wurden durch unsere Schuld und die Schuld unserer Vorfahren. Wenn wir dazu stehen und mit Nehemia beten können, Gott, hilf uns und vergib uns unsere Schuld. Das Geheimnis, dass Jerusalem wieder mit festen Mauern umgeben wurde, zum Schutz vor allen Angreifern, die damals zahlreich um Jerusalem herum gelebt haben, hatte einen Startpunkt, und dieser Startpunkt war Buße. Ich vermisse das nach unseren Gottesdiensten, dass Leute Buße tun. Also wenn uns was wehtut, dann kommen wir ja noch nach vorne und sagen, kannst du mal für mich beten, mir tut die Hüfte weh und das ist und hier muss Gott unbedingt was machen. Aber dass uns plötzlich die Erkenntnis kommt, dass vieles in unserem Leben damit zusammenhängt, weil wir Gottes Wort nicht mehr ernst nehmen, weil uns Gottes Wort nicht mehr Gottes Wort ist, sondern das ist ein schönes Buch, das wir lesen und das irgendwie interessant ist, wir überblättern all die Seiten, die, wo wir sowieso nichts verstehen, anstatt dass wir den Heiligen Geist bitten, uns das Wort Gottes aufzuschließen. Und könnte es sein, dass wir kranken an dieser Tatsache, dass wir das, was wir erkannt haben, nicht tun? Aus verschiedenen Gründen. Die Aufgabe ist uns zu schwer. Wir schaffen das sowieso nicht. Und dann merke ich schon, wie viel Anrecht der Zerstörer, der Durcheinanderbringer gewonnen hat in unserem Leben. Zu uns kommen in unseren Tagen viele, viele Menschen, die in Deutschland etwas erwarten, was eigentlich nur wir Christen ihnen geben können, nämlich Orientierung für ihr Leben. Und dann sehe ich uns als Gemeinden und ich sehe, wie viel Nachholbedarf wir haben, vor Gott zu stehen und ihm zu bekennen, Herr, wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen Vergebung. Wir brauchen, dass das Buße nicht nur ein schönes Wort ist, sondern dass Früchte der Buße unter uns sichtbar werden. Wenn jemand umkehrt und es wagt, anders zu leben, an der Stelle fällt mir immer der Film von David Wilkerson ein, Kreuz und Messerhelden. Da gibt es so eine Szene, wo also die kaputten Jungs, die nur geklaut haben, mit einer Bibel in der Hand zur Polizei gehen und sich entschuldigen. Wie ist das, wenn sie dich anhalten? Der erste Gedanke ist, nee. Also zu schnell bin ich auf keinen Fall gefahren. Nee, ich bin nicht zu dicht aufgefahren, dann müssen sie sich irren. Du kennst diese ganzen Geschichte und du weißt, wenn Gott dir eine Wahrheit sagt, wie ernst du das nimmst, du weißt das. Und wie viel Entschuldigungen, wie viel Ausreden du hervorbringst, die dich davon abhalten, in einer Bewegung der tiefen Buße zu leben. Unser Land braucht das. Menschen, die zu uns kommen, brauchen Leute, die wahrhaftig sind, die zu Gottes Wort stehen und die sich alle Mühe geben, das, was in ihren Kräften steht, zu tun, dass Gottes Wort in ihrem Leben Wirklichkeit ist. Manchmal gehört dazu, dass wir Dinge lassen, die wir bisher getan haben. In der Bibel steht, wer gelogen hat, der lüge nicht mehr. Wer gestohlen hat, der bringt es zurück und macht es nie wieder. Der Ehebrecherin ist gesagt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Gottesdienst ist nicht so eine Streicheleinheit für uns, sondern Gottesdienst ist ein Reden Gottes und der will uns helfen, dass es besser wird mit uns und wir ihm näher kommen. Und damit zusammenhängt, dass wir unter seinem Schutz leben, dass wir unter den Schatten seiner Flügel Zuflucht finden, dass wir merken, er ist der Gott, der mit uns ist. Mit ihm an unserer Seite. Das ist das Geheimnis, das uns zu Missionaren macht, ohne dass wir ständig fromme Worte sagen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Das ist ein Geheimnis, auch in unserer Stadt haben wir sehr viel Einfluss gewonnen. Mindestens im sozialen Bereich, sehr viel Einfluss gewonnen. Der Bürgermeister sagt, ohne euch würde unsere Stadt um vieles, vieles ärmer sein. Und im persönlichen Gespräch hat er mir gesagt, das hängt damit zusammen, dass ihr euch bemüht zu tun, was Gottes Wort sagt. Persönliche Regeln für unser Leben aufzustellen, ist nicht mehr so modern in unserer Zeit. Gemeinde zu erleben als der Ort, in dem wir uns gegenseitig ermutigen und auch ermahnen können, ist im Moment nicht so das Ding, was absolut zieht. Manchmal fühle ich mich als Pastor so ein bisschen als Eventmanager. Möglichst viel machen, dass die Leute sich wohlfühlen. Dass sie kommen und sagen, oh, da geht nächsten Sonntag wieder ein Mensch, Kirchenkaffee, toll und Kuchen, super, wunderbar. Und der Chor da vorne, meine Herren, und diese Mädels mit der Querflöte, das haut einen um, da bringt mein Nachbarn nochmal mit. Weißt du, wann wir gute Missionare werden, wenn die Leute hier plötzlich entdecken, Gott ist real. Da wünsche ich so sehr unseren Gästen, die aus arabisch sprechenden Ländern zu uns kommen, dass sie plötzlich merken, der Gott der Liebe ist ein realer Gott, den man nicht irgendwo suchen muss, ohne ihn zu finden, in der Hoffnung, dass man irgendwann irgendwo bei ihm ankommt, sondern man kann heute schon, in Christus ihn persönlich kennenlernen. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wow. Was sind das für große Worte? Lasst uns die Mauern wieder aufbauen. Und damit meine ich nicht, dass wir uns als Kirche einmauern sollen. Damals hatte die Mauer ja auch Tore. Aber man konnte kontrollieren. Man konnte wissen, was lasse ich rein und was lasse ich nicht rein. Und ich glaube, das fehlt uns manchmal in unserem geistlichen Leben. Stimmt's? Das fehlt uns manchmal. Wir haben die Kontrolle verloren. Wir setzen uns vor den Fernsehen und alles kommt auf uns. Wie gut es ist, dass Gott uns die Möglichkeit gibt, dass das, was niedergerissen ist, wieder aufgebaut wird. Das sagt mir die Geschichte von Nehemia. Wie gut es ist, dass Gott uns eine Gelegenheit gibt, dass was niedergerissen ist durch unsere Feinde, wieder aufgerichtet wird, im Glauben wieder hochgehalten wird. Paulus sagt, seid stark in dem Herrn, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalten, nämlich mit dem Herrn, mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung. Seid umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit, nicht mit Ausreden, mit Wahrheit. Seid angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, übt euch da drin. Das gelingt uns ja nicht immer. Also mir schon, meiner Frau nicht. Übt euch in Gerechtigkeit. Nein, bei uns ist umgedreht. Seid bereit, Stiefel anzulegen, die das Evangelium ins Land tragen. Nehmt den Helm des Heils. Und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes? Sagt Paulus den Ephesern. Wenn man dieses Schwert nehmen will, welches ist das Wort Gottes und man kennt das Wort Gottes nicht, oder man hält es nicht für wahr, man denkt, naja, das galt denen damals, aber nicht heute, da hast du Schwierigkeiten. Ich glaube, wir tun uns nichts Schlimmes an, wenn wir zu dem stehen, was Gottes Wort sagt. Ich glaube, es ist gar nicht schlimm, auch in unserer Zeit aufzustehen und zu sagen, ich bin jemand, der an Jesus glaubt. Und ich bin mit ihm und für ihn unterwegs. Ich glaube, es ist gar nicht schlimm. Im Gegenteil, das bietet uns Schutz, wenn wir den Namen Jesu aussprechen. Heute sagt man, ja, ich glaube auch an Gott und natürlich, selbstverständlich, in unserer Gemeinde haben wir auch einen coolen Pastor und toll. Aber hier, ich persönlich, mein Leben gehört Jesus. Nicht nur singen, sondern raustragen. Den Leuten in unserer Nachbarschaft sagen können, er ist der, der mich erlöst hat. Wie sehr würde ich mir wünschen, dass unsere Freunde aus Syrien und den anderen Orten, die zu uns kommen, dass sie das erfahren, was uns Jesus bedeutet. Daran entscheidet sich alles. Wir müssen nicht drüber nachdenken, wie das mit Gott ist und die ihrem Gott und unserem Gott, sondern wir haben den Erlöser, der in uns lebt. Was ist das für eine starke Botschaft? Heute Morgen waren mir drei Dinge wichtig, die ich an dieser ganz kurzen Geschichte von Nehemia für mein Leben festgemacht habe. Gott gibt mir die Gelegenheit, unter seinen Schutz zu kommen. Und er erwartet, dass ich meine Kräfte sammle und dazu beitrage, dass dieser Schutzraum aufgerichtet ist und aufgerichtet bleibt. Dazu gehört, dass ich sein Wort ernst nehme. Dazu gehört, dass ich den festen Entschluss fasse, das, was er sagt, auch zu tun. Dazu gehört Lebensänderung, ja, auch für uns ganz Fromme, die aus dem Volk Gottes sind. Und drittens, dazu gehört, dass ich mich zur Gemeinde bekenne. Dass ich sage, ich bin Teil der Gruppe, die gemeinsam Jesus nachfolgt. Wir gehören zusammen. Wir sind Schwestern und Brüder. Sagt man heute eigentlich gar nicht mehr so. Wir haben das irgendwie verloren. Da hat der Teufel uns auch geklaut, finde ich. Dass wir uns wirklich als Schwestern und Brüder fühlen, die füreinander verantwortlich sind. Die über die Not des anderen weinen können. Nicht, weil er sich das Bein gebrochen hat, sondern weil er eigene Wege gesucht hat. Ich glaube, wir müssen es wieder lernen, von Jesus zu weinen über unsere Stadt und unsere Gemeinde. Darunter zu leiden, dass wir nicht so sind, wie wir sein könnten. Vielleicht können wir das von Nehemia mit nach Hause nehmen, dass der Startschuss für eine Erneuerung Leiden ist. Mitleiden. Ich wünsche euch, liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche euch, dass ihr morgen, vielleicht schon heute Abend, darüber nachdenkt, wie geht's eigentlich den Leuten aus meiner Gemeinde. Vielleicht sind ein paar aus anderen Gemeinden hier, aber das ist ein Thema, das uns beide als Ehepaar immer wieder umtreibt und berührt. Wie geht's eigentlich den Leuten in unserer Gemeinde? Warum kommen die nicht zum Gottesdienst? Warum leben die so, als würden sie Gott nicht kennen, obwohl sie eigentlich alles wissen? Solche Haltung treibt uns in fruchtbares Gebet und bewegt den Arm Gottes, verspricht uns jedenfalls sein Wort. Und ich wünsche euch diese Haltung. Und ich wünsche dir ganz persönlich, dass du unter deinen Schutzraum kommen kannst und Zuflucht unter den Flügeln des Allmächtigen findest und erfährst, dass das, was dir gestohlen wurde, wiedergebracht werden kann. Dazu segne Gott euch mit dem Mut und mit der Erwartung, dass Gott zurückbringt, was verloren ist. Dass er unseren Glauben und euren Glauben stärkt. Jerusalem, zu unseren Tagen. Fromme Israel-Fans unter uns wissen, dieses Jerusalem ist nicht das letzte. Wir warten auf das neue Jerusalem. So wie Gott darauf wartet, dass du zurückkommst zu ihm. Ich würde gern beten, wenn ich das darf, Paul, für die Leute, die berührt sind, die gezogen sind durch den Heiligen Geist, die gemerkt haben, wow, der erzählt da vorne nicht nur fromme Geschichten, sondern das betrifft mich persönlich. Ich möchte gern beten dafür, dass Gott dir hilft, dass es nicht dabei bleibt, dass du das gehört hast, sondern dass eine Entscheidung fällt, die dein Leben verändert und die dazu beiträgt, dass Gottes Volk wieder zu dem wird, was Gott sich für sein Volk gedacht hat. In unserem Land, hier in Reinickendorf und Oranienburg, dass wir zu dem werden, was Gott sich gedacht hat. Lass uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich will dir danken dafür, dass wir dich kennen dürfen als gnädigen Gott, der uns zu sich ruft und der Gnade ausspricht über unserem Leben. Ich will dir danken für dein gutes, kostbares Wort, das wir haben und das wir lesen dürfen. Und ich will beten dafür, dass in uns eine neue Leidenschaft entsteht, das auch wirklich zu tun. Gewinn zu ziehen aus deinem Wort für unser Leben. Du siehst uns jetzt in diesem Moment, kennst uns und unsere Sehnsucht danach, dass wir geschützt werden und dass das, was von dir ist, Raum gewinnt in unserem Leben. Ich bete, dass das, was verloren gegangen ist, zurückkommt. Ich bete, dass du uns eine neue Leidenschaft gibst, dein Wort lebendig zu leben, mutig dazu zu stehen, anders zu sein in dieser Welt. Und ich bete, dass du uns als Gemeinde zusammenbringst, als Schwestern und Brüder, die du gerufen hast und denen du den Auftrag gegeben hast, Gemeinde zu sein, Licht zu sein, in dieser verrückten Welt, in der wir leben. Danke für deinen guten Heiligen Geist. Und ich will ganz konkret fragen, wo sind die Leute unter uns, die gemerkt haben, dass der Heilige Geist sie persönlich angesprochen hat? Vielleicht bist du so mutig und hebst deine Hand. Von dir wird heute nicht Großes verlangt als nur das, dass du vor Gott stehst und dass du bekennst, dass du ihn brauchst. Wo sind die, die gemerkt haben, Gott hat zu ihnen gesprochen? Heb doch mal deine Hand hoch. Das ist ja gar nicht schlimm. Vielen Dank. Dankeschön. Sind noch mehr da? Ich weiß es. Ja. Halleluja. Können wir unsere Hände oben lassen? Halleluja. Jesus, du bist auf diese Welt gekommen, um uns Leben zu geben und volles Genüge. Und jetzt bete ich für meine Geschwister, die mit mir zusammen ihre Hand dir entgegenstrecken. Ich bitte dich, dass du unsere leeren Hände füllst, dass du unsere Herzen ausfüllst und uns zu dir ziehst, ganz nah zu dir. Ich segne euch. Bete, dass ihr den Frieden Gottes, der höher ist als eure und unsere Vernunft, dass ihr den ganz persönlich spürt. Bete, dass Gott euch stärkt, euch ermutigt und euch befähigt, so zu leben, wie er es möchte. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke, dass ihr so lange zugehört habt. Vielen Dank.